Fell und Fürbügel. Der Fürhunde-Podcast des DBSV.
Herzlich willkommen bei Fell und Fürbügel, dem Fürhunde-Podcast des DBSV, also des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Mein Name ist Lisa Mümmler. Es ist wirklich kaum zu glauben, aber Fell und Fürbügel feiert heute seinen ersten Geburtstag. Wir haben im vergangenen Jahr 4 Folgen veröffentlicht. In der ersten Folge haben wir erstmal mit einigen Klischees aufgeräumt und schön zusammengetragen, was ein Fürhund alles kann, auch was er nicht kann, wie er arbeitet und worauf so zu achten ist. In der zweiten Folge ging es dann intensiv um die Voraussetzungen, die jemand mitbringen muss, aber auch sollte, um einen Fürhund zu beantragen. Also einfach all die Gedanken, die man sich machen sollte, wenn man einen Hund in sein Leben holen möchte. Und folgerichtig hat sich die Episode danach damit beschäftigt, wie dieser ganze Beantragungsprozess vonstatten geht. Da hatten wir ganz viele Tipps und auch viele rechtliche Hinweise. Beim letzten Mal hatten wir 3 Trainerinnen und Trainer von Fürhundeschulen zu Gast. Die haben ganz viele spannende Einblicke gegeben in ihre Arbeit und wie sie Hunde ausbilden. Und unser heutiges Thema ist die Einarbeitung. Das ist also ein mehrwöchiger Lehrgang, bei dem dann Mensch und Hund zusammengebracht werden und üben, wie sie ein funktionierendes Gespann werden. Und um das besser zu erklären, habe ich mir mal wieder 2 Gäste eingeladen, die sich da sehr gut auskennen, weil sie das Ganze auch schon mehrmals mitgemacht haben. Bei mir sind Karin Auerbacher und Diana Krause. Ich freue mich mega, dass ihr da seid und ich würde sagen, stellt euch doch mal vor. Karin, fang gerne mal an.
Grüßt euch. Also ich bin Karin, 58, verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder, ein Enkelkind. Wir leben in dem beschaulichen Städtchen Walderstadt und mein Assistenzhund, der mich begleitet, heißt Morris. Morris ist bereits mein 3. Fürhund und so wie die ersten beiden Fürhunde kommt auch er aus der Fürhundeschule Dr. Susanne Grünberger aus Radolfzell am Bodensee.
Ja, hallo, ich bin Diana, komme aus Ulm, habe 2 erwachsene Söhne und habe den 2. blinden Fürhund, das ist der Kubo. Und meine 2 Blindenführhunde kamen von der Ostschweizerischen Blindenführhundschule in der Schweiz. Ich habe noch ein Ehrenamt, also ich bin Delegierte im Beirat in der Bezirksgruppe Alb-Donau-Riß. Und ich passe immer wieder mal auf 2 kleine Kinder auf. Das Mädchen ist 3 und die Kleine ist 4 Monate. Das macht mir sehr viel Freude. Und ein paar Hobbys habe ich auch. Also ich gehe gerne ins Fitnessstudio, da darf der Kubo sogar auch mit. Und ich fahre gern Tandem, treffe mich gern mit Freunden, bin total gern unterwegs, bin gern in der Natur, liebe Spaziergänge, also bin sehr aktiv.
Sehr schön. Also ich freue mich total, dass ihr dabei seid und ja auch auf alles, was ihr uns dann erzählen werdet. Ja, mir ist kürzlich auch erst bewusst geworden, dass Harry und ich schon 5 Jahre ein Gespann sind. Das ist echt kaum zu glauben. Und trotzdem kann ich mich einfach noch so, so gut an die Einarbeitung erinnern. Also ich weiß noch, im Sommer 2020, da habe ich den positiven Bescheid von der Krankenkasse bekommen, dass eben die Kosten für meinen Fürhund übernommen werden. Und das habe ich dann meiner Fürhundeschule so mitgeteilt. Und dort hieß es dann, ja, ich müsste mich aber schon auf längere Wartezeiten einstellen. Also das kann bis zu 2 Jahre dauern. Und ich so, ja, okay, kein Problem. Das war im August. Im November kam dann so ein Anruf, ja, dass man jetzt einen Fürhund für mich hätte. Und es war eh so eine lustige Begebenheit, weil genau in dieser Woche habe ich halt den 7. Band von Harry Potter mal wieder zu Ende gelesen und habe gerade auch eine neue Kaffeerösterei entdeckt, nämlich Harrys Kaffeerösterei. Naja, und dann, wie konnte es anders sein? Dann habe ich eben diesen Anruf bekommen und wurde mir mitgeteilt, ja, ich bekomme einen Fürhund namens Harry. Also alles soweit schon mal ganz stimmig. Aber danach war ich halt echt erst so mal in kompletter Aufruhr, also total durcheinander. Ich habe dann erst mal so schnell wie möglich alles geregelt, weil es eben hieß, ja, in 2 Wochen startet dann schon die Einarbeitung. Und dann habe ich allen möglichen Hundekram besorgt, also ein Hundebett, Näpfe und so, habe mich dann auch von der Arbeit eben befreien lassen. Und ja, dann war das alles innerhalb von 2 Tagen erledigt und dann habe ich mir nur so gedacht, oh Gott, wie soll ich das jetzt 2 Wochen lang ertragen? Wann geht's endlich los? Ja, und dann habe ich die Wartezeit also irgendwie überstanden, durfte dann endlich meinen Rucksack packen und ja, bin in die Bahn gestiegen und bin alleine nach Neuburg an der Donau gefahren. Dort wurde ich dann am Bahnhof von Maria Seidler abgeholt, also der Trainerin von meiner Führhundeschule, wo ich Harry bekommen habe. Sie hat mich in ein Apartment gebracht, wo ich dann für die, ich glaube, 2 Wochen bleiben durfte. Sie hat mir alles gezeigt und es hieß dann so, ja, am nächsten Morgen um 10 Uhr werde ich Harry kennenlernen. Und das war einfach die intensivste Nacht in meinem Leben, weil ich habe da vielleicht 2 Stunden geschlafen und ich wusste einfach, heute endet mein altes Leben und morgen fängt ein neues an. Und ich habe das noch nie so sehr wahrgenommen wie in dem Moment. Und am nächsten Tag kam dann auch pünktlich um 10 mein Hund, es klingelte, 30 Sekunden später war er in der Wohnung und dieses große, flauschige, blonde Ding stürmte dann wirklich in alle Zimmer, hat alles abgeschnüffelt, gewedelt wie so ein Verrückter und wir waren beide so aufgeregt, also das war nicht mehr normal. Und was soll ich sagen, dann stand ich plötzlich mitten in meiner Einarbeitung. Und ja, da werde ich bestimmt auch noch ein bisschen mehr erzählen, aber jetzt möchte ich euch erstmal zu Wort kommen lassen, Karin und Diana. Vielleicht könnt ihr euch noch gut an eure erste Einarbeitung erinnern, wie ihr euch da gefühlt habt?
Meine erste Einarbeitung fand im Juni 2008 statt. Damals zog Brandy in unsere Familie, ein Golden Retriever. Ich war sehr, sehr aufgeregt vor der ersten Einarbeitung. Meine Familie hat diese Aufregung mit mir geteilt. Ich weiß, dass meine Kinder die Wochen und Tage gezählt haben. Die waren damals noch klein. Und dann war es endlich soweit. Ich fuhr zur Einarbeitung. Ich war sehr aufgeregt, weil ich bis dahin noch nie einen Hund hatte. Also ich musste und durfte während dieser Einarbeitung alles lernen, was man wissen muss, wenn man einen Hund hält. Und ja, aufgeregt war ich auch deshalb, weil ich natürlich in Sorge war, ob ich es schaffe, mich so auf ein Tier einzulassen, dass ich mich tatsächlich führen lasse, dass ich das schaffe. Aber ja, so wie es sich gezeigt hat, es hat alles wunderbar geklappt, denn jetzt ist schon der dritte Führhund an meiner Seite.
Ja, bei mir war es so, ich habe im November 2015 meinen Hund beantragt und da habe ich auch erst gedacht, ich muss ewig warten. Und dann habe ich im Februar die Bewilligung bekommen und dann hat es auch erst geheißen von meiner Schule, ich muss ewig warten und warten und ich, oh mein Gott, ich wünsche mir so einen Hund, weil meine Kinder werden jetzt immer größer und sind halt auch mehr draußen und weg und ich möchte halt auch wieder freier sein. Ja, und im April, da hat mein Trainer dann gesagt, er hätte mir einen Hund und dann durfte die Lumas, also mein erster Führhund, das ist ein Labrador Golden River Mischung, durfte sie 2 Tage bei mir mal auf Probe sein und wir haben uns gleich auf Anhieb verliebt. Also die war so toll, ich wollte sie gar nicht mehr hergeben, die hat mit mir geschmust, mir ging es da auch nicht so gut und dann kam sie gleich her und ist mir hinterhergelaufen. Ja, und im Mai 2016 hatten wir dann die Einarbeitung. Da bin ich dann mit meinem älteren Sohn in die Schweiz gefahren. Der hat mich begleitet. Da haben wir im Hotel gewohnt. Und da waren wir dann 4 Tage in der Schweiz und war die Lumas auch gleich ab Anfang bei mir. Und es war richtig schön. Und dann nach 4 Tagen sind wir dann an den Wohnort. Und da hatte ich dann ungefähr so 3 Monate ungefähr eine Einarbeitszeit. Also bei in der Schweiz ist es so, dass es auf 3 Monate verteilt wird. Und dann kommt der Trainer so blockweise an den Wohnort. Also das wird dann so auf 3-4 Wochen verteilt. Und dann übt man immer zwischendrin. Und das hat mir so viel Freude gemacht und so viel Spaß. Und ich habe gemerkt, wie das gut tut, einen Hund an der Seite zu haben, der dich führt und das hat mir wieder ganz neue Kraft fürs Leben gegeben und Freude, wieder rauszugehen und ja, und jetzt habe ich meinen zweiten.
Und könnt ihr euch noch erinnern, wie so das erste Mal am Führbügel sich angefühlt hat?
Also ich habe, bevor ich den ersten Hund bekam, die Möglichkeit gehabt, am Führbügel zu gehen, also dieses Gefühl zu erfahren. Und als dann der erste Führhund bei mir einzog, beziehungsweise als die erste Einarbeitung war und dann richtig das Arbeiten miteinander losging, habe ich mich total frei gefühlt. Also ich habe echt so gespürt, der Radius wird wieder größer. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Also es ist für mich halt einfach ein anderes in die Welt hinausgehen mit Hund als mit Stock. Also das ist so für mich und meine Person eben viel, viel schöner. Mein Mann, der auch nicht schauen kann, er liebt meine Hunde, aber er geht lieber mit Stock. Aber ich bin einfach, ja, der Hundetyp sozusagen.
Und Diana, wie war das bei dir?
Bei mir war es so, ich durfte auch vor der Luma schon einmal im Fürgischer laufen. Also ich habe die Schule von der Susanne Grünberger mir angeschaut, wollte auch gerne von ihr einen Hund. Und sie hat mich im Fürgischer laufen lassen, dass sie mal sieht, wie ich das so meister. Und da habe ich gedacht, wow, ist das mega. Und dann hatte sie mir aber keinen Hund, weil sie so viele Nachversorgungen hatte und hat mich dann an den Jorge Moreno vermittelt, weil die eng zusammenarbeiten. Und als ich dann mit der Lumas in der Einarbeitung das erste Mal im Fürgischer lief, habe ich nur gedacht, ist das ein schönes Gefühl, eigentlich ähnlich wie bei der Karin. Das war so befreiend, so toll, weil mit dem Stock ist es einfach so, also das ist jetzt auch meine eigene, für mich halt, für meine persönliche Meinung, mit dem Stock musst du halt überall dran stoßen und überall dich durchkämpfen, überall durchpendeln. Und der Hund, der läuft so mega überall vorbei durch und meistert es mit dir gemeinsam. Du bist nie allein. Und ja, das war einfach für mich ein wundervolles, tolles Gefühl. Ich will es nicht mehr wegdenken.
Also das, was du gerade beschrieben hast, der Hund läuft um die Hindernisse drumherum, das spüren mein Mann und ich ganz häufig. Also wir treffen uns an einem bestimmten Punkt. Wenn wir was unternehmen, läuft er eben für sich und ich mit Hund, weil die Geschwindigkeit natürlich eine andere ist. Er erzählt mir dann immer, welche Hindernisse auf dem Weg waren, die ich natürlich, weil ich mit Hund laufe, dann gar nicht mitbekomme.
Ja, die Boller, die sind es zum Beispiel. Mit dem Stock läufst du auf den Boller drauf oder pendelst halt dagegen und der Hund läuft halt mittendurch oder an dem Boller vorbei. Das ist mega.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz einzigartiges Gefühl. Ja, ich finde es voll spannend, dass ihr beide schon vorher mal testen konntet, wie das ist im Fürgeschirr. Ich bin damals halt komplett ins kalte Wasser gesprungen, weil sich es auch einfach nicht vorher ergeben hatte. Also ich hatte eigentlich schon den Plan, mal die Fürhundeschule zu besuchen und es mal auszuprobieren. Aber es hieß ja ungefähr 2 Jahre Wartezeit. Ich wusste ja nicht, dass es so schnell geht. Und für mich war alles komplett neu. Ich hatte ja davor auch keine Hundeerfahrung. Also im Gegenteil, ich hatte sogar Angst vor Hunden. Und in der Einarbeitung habe ich dann eben auch alles Mögliche so neu gelernt und dann stand ich halt so da und dann hieß es, hier ist dieses Fürgeschirr und dann habe ich mich da so festgehalten und es war schon ganz ungewohnt, sich dann so auf Harry einzulassen. Aber ich muss auch sagen, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich finde dann diese ganze Anspannung, die ich auch so gerade die 2 Wochen davor hatte, die ist dann so ein bisschen von mir abgefallen, weil dann konnte ich endlich was tun, so dieses ins Praktische kommen. Nicht immer dieses Nachdenken und oh Gott, wie wird das, sondern einfach nach und nach so die Hörzeichen auch lernen und wie funktioniert das. Und ja, also das hat mir auch ganz, ganz viel Freude gemacht und ich dachte schon, das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, viele Leute können sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, was sonst so in der Einarbeitung geübt wird. Vielleicht wollt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen.
Die Einarbeitung lief bei allen 3 Hunden so ab, dass die erste Hälfte der Einschulung findet vor Ort bei der Fürhundeschule statt und die zweite dann zu Hause am Wohnort. Und in der ersten Hälfte der Einarbeitung liegt der Fokus auf der Kontaktaufnahme, auf dem Bindungsaufbau. Es werden ganz viele Übungen dazu gemacht. Natürlich wird auch gearbeitet im Fürgeschirr. Die Arbeit wird ganz langsam aufgebaut. Das heißt, die Fürläufe am Anfang finden im Wald statt. Danach geht man in eine ruhige Wohngegend, wo der Hund in Anführungszeichen nur Bordsteine anzeigt. Die ganze Arbeit wird dann immer komplexer. Es kommen Treppen und Ampeln und Hindernisse unten an der Seite und oben dazu. Und während dieser ganzen Phase geht es darum, dass ich eine Bindung aufbaue zu dem Hund, dass ich lerne, ihn zu lesen, dass ich lerne, ihn zu erreichen, ihn zu korrigieren. Und ja, letztlich kann man sagen, geht es darum, dass ich vielleicht sein Herz gewinne, sein Herz erobere, dass er mich gerne führt und dann auch gerne mit mir zu Hause bei mir lebt. Und in der Phase brauche ich keine Ortskenntnisse. Die Trainerin schickt mich von A nach B, sagt mir, wo ich den Hund hinlenken soll. sodass ich mich ganz und gar auf diese Bindung einlassen kann, also dass ich diese Bindungsarbeit tun kann. Und vor Ort zu Hause geht es dann zusätzlich um die Alltagswege, die der Hund mit mir bewältigen soll.
Ja, bei mir ist es so, bei meiner Führhundschule, dass es beim Ersthund, also wenn du, also wo ich die Lumas bekommen habe, also beim ersten Hund, da ist man erst ein paar Tage bei der Schule, also so ungefähr 4-5 Tage. Und da wird am Anfang noch gar nicht die Führarbeit geübt, sondern mehr die Bindung. Also man spielt mit dem Hund viel, man kriegt da ein Spielzeug, dass man mit dem Hund spielt. Dann lernt man die Pflege vom Hund, Spaziergänge mit ihm zu unternehmen und einfach den Hund auch gleich von Anfang an bei sich im Hotel zu haben, dass man lernt, wie man ihn füttert, wie man ihn streichelt. Also einfach komplett die Bindung erstmal aufbauen, dass man ein Team wird. Also gut, die Bindung kommt auch erst nach und nach, aber dass man die halt nach und nach aufbaut. Und dann zum Schluss hin, also wenn man an der Schule ist, geht man ins Fürgischer und läuft kurze Wege. Und am Wohnort selber lernt man dann oder läuft man erst längere Wege und am Anfang auch weniger und das steigert man dann. Also mein Trainer hat mir auch erklärt, jetzt auch beim zweiten Hund, man soll nicht gleich von Anfang an zu viel Führarbeit machen, weil das überfordert dann den Hund, weil er kennt ja mein Leben noch nicht und muss sich an mich gewöhnen. Und man steigert es dann nach und nach täglich, dass der Hund dann lernt, ich bin sein Besitzer, er kann mir vertrauen, ich kann ihm vertrauen. Und so baut man das dann auf. Ja, und beim Zweithund ist es so, dass man gleich von zu Hause aus übt. Also ich war jetzt gar nicht mehr an der Schule mit dem Kubo. Er war gleich hier und wie vorher schon gesagt, das geht dann so ungefähr 3 Monate. Der Trainer kommt blockweise zu mir und wir üben dann in der Zwischenzeit alleine und dann übt er wieder das, was vielleicht auch schwierig war. Ich sage ihm dann, was vielleicht ein bisschen Probleme gab und dann üben wir das speziell. Und am Schluss nach 3-4 Monaten haben wir dann die Gespannsprüfung.
Und gab es denn bei euren Einarbeitungen auch mal was, also das euch total schwer gefallen ist oder richtig schief gelaufen ist?
Also ich muss sagen, ich habe die für mich passende Schule gefunden und blicke ganz positiv auf alle 3 Einarbeitungen. Die waren alle 3 für sich in sich wunderschön, anstrengend, aber wunderschön.
Also bei mir waren die Einarbeitungen beide auch sehr gut und toll, aber es hat mich manches doch ein bisschen überfordert und es lag jetzt nicht an der Schule, sondern auch am Hund, weil die Hunde sind halt einfach auch nur Hunde. Und bei der Lumas war es so, bei meiner Erstarbeitung, dass ich ja noch keinen Führhund hatte und das für mich alles Neuland war. Und sie war schon vorher bei einem Besitzer ein halbes Jahr und wurde da nicht so gut behandelt und kam danach zu mir. Und sie war dann schon bei verschiedenen Orten und war eigentlich ganz durch den Wind. Und dann wollte die am Anfang mit mir nicht laufen. Also wir sind aus dem Hotel raus, also ich und mein Sohn mit ihr. Und die ist stark gestanden wie so ein sturer Esel. Und habe ich gedacht, oh mein Gott, lauf doch bitte weiter. Und da waren lauter Menschen und die ist nicht gelaufen. Auf einmal fängt sie noch an zu kackern und hat mitten auf den Weg gekackert. Und ich habe nur gedacht, was ist das für ein Hund? Und ich war so verzweifelt und habe nach 2 Tagen gesagt, ich kann nicht mehr, ich will diesen Hund nicht mehr. Der ist so ein sturer Bock. Ich habe keine Lust mehr auf die und habe zu meinem Trainer nur gesagt, nimm den Hund zurück, ich will den nicht mehr. Der ist so stur. Und da war in dem Moment die Patenfamilie von ihr da und die haben nur gesagt, bitte hab Geduld mit ihr, das ist so ein toller Hund, bitte gib ihr die Zeit. Die ist einfach nur verwirrt, weil sie jetzt einfach bei verschiedenen Besitzern war. Gib ihr die Zeit, die wird dir alles zurückgeben, was du möchtest, die macht es. Und das habe ich dann gemacht, ich habe mich zusammengerissen und jetzt ist meine Lumas 12 Jahre alt und es hat mir so schwer gefallen, sie herzugeben. Die hat mir so schöne Zeit geschenkt, also das ist kein Vergleich mehr. Ja, und beim Kubo bei der Einarbeit, der hat es sehr gut gemacht. Ich hatte jetzt halt die Umstellung, dass er viel schneller geführt hat wie meine Lumas, weil die Lumas war halt 12, er ist 2. der war viel schneller und ich, oh Gott, und viel temperamentvoller, ist halt auch ein Rüde, ist stärker. Da musste ich mich erst gewöhnen, dass er halt auch ein bisschen mehr zieht. Dann ist er am Anfang auch, ich glaube, er hat Tauben nicht gekannt und hat auf einmal so ein kleiner Satz in der im Völkischer gemacht auf die Tauben. Und das habe ich aber jetzt mit dem Trainer gut geübt. Jetzt macht das nicht mehr. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, oh Gott, hoffentlich bleibt es nicht so, weil wenn der dann immer so hüpft im Völkischer, ist doof. Und auch bei anderen Hunden. Aber wir üben fleißig, üben, üben, üben. Es gibt kein Hundespiel mehr an der Leine erstmal. Und jetzt ist nur noch ein bisschen jammern, wenn ein Hund kommt. Und jetzt macht das schon viel, viel besser. Deswegen, die Hunde sind auch nur Hunde. Die müssen sich an uns gewöhnen. Und ja, war nicht immer so leicht. Es waren Höhen und Tiefen in der Einarbeit. Aber irgendwann, wenn man ein Team ist, vergisst man das alles wieder.
Aber ich finde es total schön, wie du das erzählst, weil ich finde, es zeigt einfach, wie du gesagt hast, so Hunde sind einfach Hunde und das ist für beide, also Mensch und Hund, einfach eine intensive Zeit. Und ich finde, da können dann auch mal, wie soll ich sagen, ja, Fehler passieren oder vielleicht auch ganz normale Dinge, so zwischenmenschlich, zwischen Mensch und Hundlich, weiß ich nicht, wie man das sagt. Aber ja, ich glaube, das ist ganz normal. Also ich hatte das auch sehr intensiv mit Harry, weil dieser kleine Hund, das müsst ihr euch halt mal vorstellen, hatte wahrscheinlich mit mir erstmal das krasseste Erlebnis, weil ich wahrscheinlich die erste Person war in seinem ganzen Leben, die nicht nur hin und weg war, sondern halt wirklich auch ein bisschen Angst vor ihm hatte. Und der wurde ja sonst immer nur, oh, bist du süß und schnuffi und alles und so. Und ich war erstmal so, oh Gott, wenn du mir nichts tust, dann tue ich dir auch nichts oder so ähnlich.
Süß. Also wie süß.
Ich fand ihn natürlich von Anfang an auch zuckersüß und ich muss auch sagen, ich fand Hunde in meinem Leben schon immer toll, aber ich habe sie einfach nicht verstanden und ja, deswegen waren sie mir immer so ein bisschen suspekt und deswegen war unsere Einarbeitung halt auch ein ganz vorsichtiges Annähern. Also das muss man sich so vorstellen, Harry war dann ja auch gleich bei mir in der Wohnung, in diesem Apartment und was ich nicht haben konnte, ganz am Anfang, am ersten Tag, also mir ist es ganz schwer gefallen, mich auf den Boden zu setzen zu ihm, weil dann ja seine Schnauze auf meiner Gesichtshöhe war. Und es hat mir unglaublich viel Angst gemacht. Und es war dann eigentlich ganz goldig, wie wir uns so ganz vorsichtig aneinander angenähert haben, weil ich saß dann halt auf der Couch und dann rückte er so an mein Bein irgendwann. Und dann habe ich ihn halt gestreichelt.
Hat Nähe gesucht.
Ja. Und irgendwann lag dann der kleine Hund auf dem Rücken vor mir und dann dachte ich so, um Gottes Willen, ich setze mich ja schon zu dir auf den Boden, was soll ich anderes tun? Ja, und es hat dann aber trotzdem noch einige Tage gedauert, also bis mir das alles so leichter gefallen ist. Es hieß ja dann auch am Anfang zu mir so, hey, du musst ihm dann auch die Augen putzen und die Ohren putzen. Und am ersten Tag dachte ich so, ich fasse dem Hund doch nicht in die Ohren. Naja, heute denke ich mir, ja, natürlich fasse ich dem Hund in die Ohren und ins Maul und alles ganz normal. Aber damals, ja, war das einfach auch sehr, also eine große Überwindung. Ich muss auch sagen, wenn es mir zu viel geworden ist, dann bin ich duschen gegangen. Also ich war so 8-mal am Tag duschen in der Zeit. Ich war nie sauberer als in der Einarbeitung. Aber ja, ich finde, mir hat es gut getan, mal kurz die Türe zuzumachen und dann konnte ich mich wieder sammeln und ja. Und es wurde dann auch wirklich von Tag zu Tag besser. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen.
Also du zeigst jetzt auch keine Angst mehr vor anderen Hunden. Also als du den Mori das letzte Mal gesehen hast, da hast du ihn ja ganz nett begrüßt. Da war ja nichts mehr.
Ja, also ich bin ziemlich therapiert, würde ich mal sagen. Also ich merke es noch manchmal, wenn ich ausnahmsweise ohne Harry alleine im Wald bin und da rennen Hunde frei rum, dann kann ich ja nicht anhand von Harrys Reaktion erkennen, sind es nette Hunde oder sind es keine netten Hunde. Und da bin ich dann manchmal noch so ein bisschen, weiß ich nicht, aber da spüre ich es dann langsam auch so. Aber das ist kein Vergleich mehr zu vor 5 Jahren.
Gut, im Wald ist mir es auch manchmal unheimlich, wenn ich höre, dass ein Hund kommt, dass, wenn ich an Mori merke, da kommt jemand, wo wahrscheinlich ein Hund dabei hat. Wenn man das nicht sieht und nicht einschätzen kann, das ist natürlich schon eine schwere Situation, auch wenn man sonst keine Angst vor Hunden hat, ne?
Ja.
Das geht mir genauso. Also fremde Hunde muss man immer mit, also ich streichle auch nicht jeden Hund, weil man weiß ja nie.
Total.
Nur erst, wenn der zu mir herkommt, dann ja.
Ich finde, sie sagen es einem ja dann eigentlich schon auch ganz deutlich, so sind sie nett oder nicht so nett. Man lernt das ja mit der Zeit dann auch ein bisschen einzuschätzen. Gab es denn in euren Einarbeitungen mal irgendein absolutes Highlight?
Tatsächlich, das gab's. Und zwar jeweils am Ende der Einarbeitung. Wenn die Trainerin sich verabschiedet hat und ich gefühlt habe, mein Hund hat nicht den Impuls, der Trainerin zu folgen. Er ist bei mir angekommen und er bleibt bei mir. Dieses Signal zu fühlen, das war wirklich Highlight für mich. Die Freude einfach, jetzt sind sie bei mir angekommen.
Voll schön.
Bei mir war das Highlight, dass die Hunde sich auch gleich sehr schnell bei mir wohlgefühlt haben und auch, wie die Karin jetzt gesagt haben, gar nicht dem Trainer hinterher gedabbelt sind. Also die haben auch nicht gejault. Die sind beide eigentlich von Anfang an sofort bei mir geblieben und sie sind mir dann ganz hinterher gelaufen und haben sich bei mir wohlgefühlt. Und ein Highlight, was ganz besonders für mich war, das war beim Kubo, bei meinem zweiten Hund. Der durfte gleich am ersten Tag mit mir im Vögelschor laufen. Also das war so, der ist morgens zu mir gekommen und dann hat mein Trainer gesagt, wir üben jetzt erstmal Leinenführigkeit und Freilauf und Spiel. Und ich so, oh, ich würde aber schon gern heute Mittag schon ins Vögelschor. Ich mag nicht so mit dem Stock laufen. Ich laufe halt nicht gerne mit dem Stock. Ich kann das, ich mag es aber nicht. Und dann hat er gesagt, schauen wir mal. Und sind wir halt morgens erst schön spazieren gelaufen und haben halt erst mal, dass ich den Hund kennenlerne. Und dann haben wir Mittagspause gemacht, dann war er bei mir allein. Und mittags hat er gesagt, komm, wir probieren's. Und mein Kubo hat total toll geführt, sofort, hat sogar eine Ampel gezeigt, dass mein Trainer mich komplett gelobt hat und den Hund und gesagt hat, wow, sowas gibt's bei ihm ganz arg selten, dass er am ersten Tag den Hund ins Fürgeschirr tut. Da sieht man, wie top der Hund ist und auch ich. Also das hat mich ganz stolz gemacht.
Was für ein schönes Kompliment.
Also ich muss auch dazu sagen, ich bin sehr froh, dass ich alle drei Hunde vor der Einarbeitung schon kennenlernen durfte. Also richtig kennenlernt man sich dann natürlich erst bei der Einarbeitung und auch die Wochen danach. Das ist ein Prozess, aber ich bin allen Hunden im Vorfeld schon einmal begegnet und ja, konnte mir einfach schon ein Bild machen. Das war, fand ich sehr wichtig für mich. Also es war total schön, dass das eben kein Blind Date war, sozusagen, genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das Blind Date hatte ja ich und das war schon auch sehr, ja.
Ja, genau. Ja, schwierig, also schwierig, ne? Also stelle ich mir sehr schwierig vor, ja.
Ja, da kann ich auch dazu sagen, also ich habe auch beide Hunde vorher kennengelernt. Also die Lumas war ja 2 Tage bei mir über Nacht und den Kubo habe ich im September bekommen und habe ihn im März gesehen, wusste aber noch nicht, dass es mein Hund wird. Da habe ich 4 Hunde gesehen oder waren es 5? Ich weiß es nicht mehr genau im März. Ich bin da zur Schule gefahren, habe mir die Hunde angeschaut und habe halt jeden einzelnen Hund kennengelernt. Aber da war es noch nicht sicher, ob das mein Hund wird. Das habe ich dann erst im August erfahren und habe mich ganz arg gefreut.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich hätte es schon auch cool gefunden, wenn ich Harry einmal vorher noch getroffen hätte. Aber ich glaube, weil das dann einfach irgendwann auch so schnell ging, war das einfach nicht mehr möglich. Weil sonst hätte ich auch gesagt, so, da düse ich mal hin und guck mir mal dieses Bärchen an, das ich da bekommen soll. Apropos angucken. Ich hatte ja auch noch ein Highlight in der Einarbeitung und das war natürlich einmal auch, dass ich diese Angst überwunden habe, aber damit verbunden war auch einfach, weil ich immer so eine Distanz zu Hunden hatte, hat sich das bei Harry ja so ein bisschen abgebaut und dadurch konnte ich ihn mir dann nicht nur näher angucken, sondern ich habe dann halt auch angefangen, ihn wirklich so zu erfühlen, also nicht nur das Fell und so am Rücken, sondern es wurde jeden Tag mehr. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so jetzt geht's, dann habe ich mir wirklich seine Pfoten in die Hand genommen und habe die Ballen so ertastet und die einzelnen Krallen und dann irgendwann auch so seine Rippen und so und war dann auch fasziniert, wie viel sich eigentlich auch ähnlich anfühlt wie bei einem Menschen. Also klar, wir sind Säugetiere, das teilen wir natürlich, aber ich hatte das halt noch nie so unter den Fingern. Oh, und dann habe ich seinen Herzschlag gefühlt und das hat mich so berührt, ich musste da kurz so losheulen und das war einfach auch eines meiner Highlights. Also es hatte zwar nichts mit der Fürarbeit zu tun, aber ich glaube, da bin ich menschlich gewachsen. Das war einfach so schön.
Schön.
Ja, hört sich ganz auch schön
sehr,
an.
Sehr schön.
Ja, ihr habt mir ja auf jeden Fall etwas voraus. Also ich bin ja mit meinem ersten Hund und ich frage mich, gibt es denn so gerade auch bei der Fürarbeit Unterschiede bei euren Hunden, also die ihr so beobachtet oder auch irgendwas, was wirklich alle immer gleich gemacht haben? Vielleicht mögt ihr da mal ein bisschen erzählen.
Also es gibt Unterschiede zwischen allen drei Hunden. Zum Beispiel das Gangbild. Also wenn ich da kurz drauf eingehe, Brandy, mein erster Führhund, hatte so einen tänzelnden, trabenden Schritt. Ja, also er ist wirklich getrabt. Locker flockig getrabt. Und das überträgt sich ja über den Führbügel. Und ja, ich bin dann so mitgetrabt. Also es war ein ganz fröhlicher Gang, sage ich so. Taylor hatte einen ganz harten Schritt. Er ist sehr, sehr, sehr schnell gelaufen. Also nicht nur schnell, sondern sehr, sehr schnell. Und er hat so er ist so hart aufgetreten. Und da musste ich mich natürlich erst auch umstellen. Brandy hat getrabt und Taylor galoppiert. Und Morris jetzt schwebt wie eine Katze. Ne? Und dieses Gangbild überträgt sich über den Führbügel. Und dementsprechend passe ich mich natürlich mit meinem Schritt auch an den Hund an, sodass das Ganze harmonisch wird. Und da musste ich mich dann natürlich auch umstellen. Habe ich aber gern gemacht. Ich habe das große Glück, dass meine Rentnerhunde jeweils bei uns in der Familie bleiben konnten. Also wenn ich alleinstehend wäre, wäre das nicht machbar gewesen. Aber dadurch, dass die Familie sich da bereit erklärt hat, mich dann zu unterstützen, wenn zwei Hunde da sind, ging das. Und ja, dann konnte ich mich auch sehr gut auf den neuen Hund einlassen, weil ich wusste, der Alte, der ist daheim, der darf sich jetzt ausruhen. So, also so für mich halt, muss ich sagen, hat mir das sehr geholfen.
Und waren eigentlich alle drei Hunde von, also dieselbe Rasse?
Brandy war ein Golden Retriever, Taylor ein Labrador Retriever und Morrie ist der Mix aus beidem, ein Goldilabi-Mix.
Und haben Sie sich auch in der Führarbeit irgendwie unterschieden oder alles relativ gleich gemacht?
Also dadurch, dass jeder Hund seine eigene Persönlichkeit mitbringt, glaube ich, war tatsächlich meine Handhabung während der Führarbeit ist immer anders. Also ich glaube schon, dass ich während der Führarbeit mit dem Morrie anders rede und anders umgehe, weil er eine andere Unterstützung braucht als Taylor beispielsweise. Taylor war ein ganz souveräner, selbstbewusster Hund und er hat natürlich eine ganz andere Unterstützung gebraucht als Morrie. Morrie ist eher vielleicht ein bisschen ein schüchterner Hund und ich muss ihn viel, viel mehr bestärken und bestätigen, als ich das bei Taylor tun musste. Aber beide Morrie führt ja, Taylor ist leider verstorben am 3. November, aber alle Hunde haben trotzdem prima geführt. Jeder auf seine Art, aber jeder brauchte halt einen anderen Schubs von mir, um das zu tun, sozusagen. Oder eine andere Handhabung passt vielleicht besser als Schubs, ja. Genau, einen anderen Umgang, ne? So wie auch ja unter Menschen, ne? Man hat mit jedem Mensch hat man eine andere Beziehung und die ist auf andere Dinge aufgebaut. Und so ist es bei den Hunden auch. Ne? Man muss halt auf die Persönlichkeit und den Charakter eingehen. Und so wie ich Vertrauen zum Hund aufbauen und es lernen darf und auch muss, soll das auch der Hund können und dürfen. Und da muss ich natürlich dem Hund auch helfen, dass er mich mit Freude führt. Genau.
Diana, merkst du irgendwelche großen Unterschiede zwischen Lumas und Kubo?
Ja, der Unterschied von Kubo und Lumas ist, dass der Kubo jetzt einfach, ich habe ja Lumas, bis sie fast 12 war, an meiner Seite gehabt. Und sie ist halt in ihrem Alter langsamer geworden. Und Kubo ist jetzt ein junger, wilder will ich jetzt nicht sagen, aber lebendiger, junger Mann hier an meiner Seite, der ist 2 Jahre ja erst und ich merke einfach, er ist schneller. Also ich musste ihn echt am Anfang ein bisschen zurückzügeln, dass er langsamer tut, weil ich möchte jetzt nicht zu schnell rennen, also ich laufe jetzt zügiger wie mit der Lumas im Moment, also er läuft schneller und mir fällt bei beiden Hunden auf, also was sie gleich haben, sie sind sehr intelligent. Also wenn ich mit denen einen Weg laufe, haben sie, wenn ich den ein, zweimal wieder laufe, haben die den drauf. Also die wissen sehr schnell den Weg. Das haben beide super. Und Kubo ist halt, was er macht, er ist Er ist neugieriger. Also wenn er jetzt wo, er mag nicht so liegen. Also wenn wir zum Beispiel an der Bushaltestelle sind, die Lumas hat sich immer hingelegt, er ist eher der Sitzer. Und er ist neugieriger, er guckt mehr rum und auch im Fürgischer, der ist sehr aufmerksam. Also es ist Lumas auch, bei der Lumas habe ich das aber nicht so gespürt. Und bei ihm spüre ich das ganz arg. Er reagiert sehr auch auf andere Dinge, aber ist trotzdem noch in der Fürarbeit dabei. Aber er ist halt sehr aufmerksam. Und was lustig ist, beim Kubo, er stellt seinen Schwanz hoch und die Lumas hat ihn immer hängen lassen. Und wenn ich jetzt mit Kubo laufe, stößt immer sein Schwanz, weil er wedelt und wackelt mit dem Po. Und dann wackelt immer der Schwanz gegen meinen Arm. Das war am Anfang für mich voll lustig. Und er hat halt immer den Kopf oben und die Lumas hat ihn mehr unten. Also das ist, er ist wie so ein kleiner Sir. Also da merkst du richtig, also die Lumas war die Dame und er ist der kleine Prinz, der Sir. Immer Kopf oben, Schwanz oben. Ich kann das. Und das ist schon ein anderes Gefühl. Also
ich merke auch so, dass, also gerade jetzt auf die Unterschiede bezogen, Taylor hat, wenn ich zum Bäcker lief zum Beispiel und ich dann, wie sagt man da, an der Theke was bestellt habe und ich gesagt habe, er soll sich ablegen, hat er sich ganz anders abgelegt. Also er hat so die Vorderbeine lang gemacht und hat sich so nach hinten abgelegt. Dann musste ich ihn eben, weil ich wusste, dass er viel Raum braucht, wenn er abliegt, habe ich ihn immer so vor mich geführt, dass er so quer vor mir lag. Und Morris hat eine ganz andere Art, sich abzulegen. Also er ist eher so neben mir. Also das sind einfach auch so Unterschiede, wo man dann, wenn man länger zusammen ist, wenn man dann so die ersten paar Wochen zusammen ist, wo man dann einfach merkt, dass man die Dinge vielleicht ein bisschen anders handhabt. So, ne? Weil die einfach so von der Körperdynamik oder von der Körperbewegung sich unterscheiden. Ne? Und das finde ich auch total spannend. Das ist etwas, wo ich so bei der zweiten Einarbeitung dann auch gar nicht dran gedacht habe. Ne? Dass wirklich auch so dieses Gefühl, was ich vorher auch gemeint habe, jeder hat so ein anderes Gangbild, dass sich wirklich das Gefühl am Führbügel auch verändert von Hund zu Hund. Ja, dass das eben nicht immer gleich ist. Die sind alle gleich ausgebildet, die machen alle die gleiche Arbeit, aber trotzdem fühlt sich's bei jedem Hund anders an. Ne? Und es ist auch schön, genau, dass es nicht immer gleich ist. Ja.
Ich habe auch noch eine Veränderung. Der Kubo springt bei der Bank nach oben und die Lumas hat es die Bank mit der Nase angezeigt. Das ist auch noch ein Unterschied. Das fand ich total interessant. Kubo macht so hüpf und ist mit der Vorderpfoten drauf. Und Lumas hat halt die Bank angezeigt mit der Schnauze. Und beim Kubo merke ich auch, wenn ich Ampel sage zu ihm, also er ist ja auf Italienisch erzogen, wenn ich dann Lampada sage, da wird er schon ganz schnell und freut sich und macht Hüpf und hüpft hoch. Da merkst du richtig, wie er mit Freude führt. Und bei ihm ist auch, also das hat die Lumas auch nicht so extrem gemacht, wenn ich im Kubo die Kenndecke anziehe oder das Fürgischer, dann bellt der schon, macht der so und freut sich. Also der macht schon richtig Freudehüpfer und freut sich richtig, sich anziehen zu lassen. Da macht der so richtig so Bellerle, also richtig süß.
Da bin ich auch froh, dass ich spüre, dass ich bei jedem Hund gespürt habe und bei Morris spüre, dass sie die Arbeit wirklich gern machen. Klar, Morris weiß nicht, dass er mich führt. Für ihn ist das Spiel und Spaß. Also der weiß gar nicht, was für ein großes Geschenk ihr mir macht. Wahrscheinlich, denke ich immer. Ne?
Ja.
Und also das ist
der Traumjob.
Ja, das ist natürlich total schön, das zu fühlen, dass sie richtig Spaß dran haben. Genau. Und dadurch, dass sie eben immer dabei sind bei den alltäglichen Dingen, glaube ich, fördert natürlich schon, ja, das fördert natürlich schon das Zusammenwachsen. Also ich mache, wie du es auch erwähnt hast, Diana, wir machen auch viel Sport zusammen, der Morris und ich. Wir gehen eben Yoga üben. Das kannte er am Anfang nicht. Also immer, wenn ich mich auf den Boden gesetzt habe, kam er auf die Matte und hat gedacht, jetzt buben wir. Und hat angefangen, so ein bisschen ja spielerisch zu kämpfen, zu buben. Aber inzwischen ja weiß er, wenn die Matte da liegt, liegt er neben mir auf seinem Posto. Und wir gehen auch in ein Sportstudio, machen so einen Minol-Zirkel und da liegt er wirklich inmitten dieses Zirkels und freut sich, zwischen lauter Menschen zu sein. Am Anfang, glaube ich, hatte der Besitzer so die Überlegung, oh je, wie kommt es bei den Leuten an? Aber ich muss sagen, wenn ich ein Weilchen nicht dort bin, dann fragen die Leute nach Morris, nicht nach mir, nach Morris. Ne? Also das ist sehr schön. Also, und auch für den Morris natürlich total schön. Ne?
Ja, so ist es bei mir auch.
Toll, ja, ist doch schön, dass er so willkommen ist. Mhm. Gibt es denn etwas, das ihr vielleicht Führhundhaltenden mit auf den Weg geben möchtet, die vielleicht bald oder ja irgendwann in näherer Zukunft ihre erste Einarbeitung vor sich haben? Habt ihr irgendwelche Tipps, Hinweise?
Ich möchte nur so viel sagen, allen, die gerade so eine Beantragung laufen haben oder wissen, dass sie bald zur Einarbeitung fahren dürfen, viel, viel Freude und gutes Schuhwerk, denn man läuft wirklich viel.
Also ich habe bei meiner zweiten Einarbeitung beim Kubo jetzt gemerkt, dass es ganz arg wichtig ist, dem Hund Zeit zu geben. Also wenn du ungeduldig bist und denkst, also ich habe ja jetzt schon die Lumas gehabt und weiß ja, wie was geht. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, der muss das jetzt aber auch können und Hilfe, warum kann der das jetzt noch nicht? Und ich gebe euch einfach auf den Weg, gebt ihm Zeit, weil so ein Hund ist, wie vorher schon gesagt, einfach nur ein Tier, einfach ein Hund. Und er war schon in verschiedenen Orten, also Patenfamilie wahrscheinlich, dann in der Schule und dann bei uns Besitzern. Und der muss sich ja auch erst an unser Leben gewöhnen, an unseren Trubel oder was wir halt alles unternehmen. Und er braucht halt auch die gewisse Zeit. Und ich finde es auch wichtig, dass man nicht gleich den ganzen Tag den Hund ins Fürgeschoss steckt, dass man das einfach langsam steigert und ihm auch den Ausgleich mit Spiel und Hundefreizeit gibt mit dem Laufen und so, dass man da ein gewisses Maß findet, dass er noch Freude am Arbeiten hat und nicht das als nur muss sieht. Also vertraut ihm und gibt ihm die Zeit.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei allem, was ihr gesagt habt, total bei euch. Ja, und wo wir schon bei guten Ideen und Ratschlägen und so sind, ist es natürlich der perfekte Zeitpunkt, um zu einer nächsten Rubrik überzugehen, nämlich zu unseren allseits beliebten Führhundfinessen.
Führhundfinessen.
Und zwar ist es so, dass Gäste immer einen Tipp mitbringen rund um den Hund. Also es kann mit der Führarbeit zu tun haben, muss aber überhaupt nicht. Ich fange einfach dreisterweise mal an. Und zwar möchte ich als Tipp geben die Schleckmatte. Ich hatte letztes Mal ja zum Beispiel schon die Hundesmoothies vorgestellt. Und davon kann man zum Beispiel was auf eine Schleckmatte machen. Und Harry ist da immer, also gefühlt stundenlang beschäftigt, weil er auch ganz gründlich immer alles sauber schleckt. Und man kann das im Sommer zum Beispiel auch so in die Gefriertruhe packen. Dann ist es ein bisschen wie Hundeeis. Man kann da aber auch einfach ein bisschen Banane drauf matschen oder Apfelmus oder Leberwurst oder was auch immer euer Hund halt toll findet. Und ja, so dieses Schlecken, das beruhigt Hunde eben auch. Und ja, im Sommer kann man, wie gesagt, auch so ein bisschen Eis draus machen. Und Harry bekommt Nassfutter zu essen und das kann ich da auch drauf tun. Und das ist eigentlich richtig gut, weil das funktioniert dann wie so ein Anti-Schlingnapf. Ja, das wäre mein Tipp. Vielleicht habt ihr ja auch was Cooles mitgebracht, Diana?
Ja, ich möchte euch, weil ich habe zwei Wälzehunde. Die wälzen sich gern in lauter Stinkzeug. Ich wünsche euch, dass ihr das mal nicht habt, aber das ist halt ein Hund. Und ich habe einen guten Tipp an für euch. Ich habe ein Hundedeo. Das ist so eine Sprühflasche. Und wenn man den Hund dann mit einem nassen Handtuch schön abruppelt, also wenn es jetzt nicht zu viel ist, wenn jetzt der Hund ganz vermatscht ist, muss man da klar baden. Aber wenn er jetzt, so wie der Kubo, nur sich den Kopf wälzt und das Ohr und das müffelt sehr, nehme ich dann ein nasses Handtuch oder so Sensitiv-Feuchttücher und tue ihn abschrubbeln, dass der grobe Dreck weg ist. Aber leider der Gestank bleibt halt. Und dann mache ich von diesem Hundedeo ein bisschen drauf. Das ist so eine Sprühflasche. Sprühe ich ein bisschen drauf, lasse es einwirken. Und dann kann man das mit dem Handtuch nachher abschrubbeln oder rausbürsten. Und dann ist der Stink weg.
Mein Tipp, einen Striegel aus dem Pferdeladen. Wir haben hier ums Eck ein großes Pferdesportgeschäft. Die bieten allerdings auch viele Hundeprodukte an. Und dort war ich vor einiger Zeit stöbern und habe dort einen Pferdestriegel gekauft aus Gummi. Und die Hunde lieben es, sich damit massieren zu lassen. Also mein Tipp, ein Gummistriegel fürs Pferd, für den Hund mit kurzem Fell. Genau, genießen, genießen die Hunde sehr.
Voll schön. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren bei Harry. Der hat zwar kein kurzes Fell, aber wir sind für Experimente offen. Wie immer kommen unsere Tipps auch in die Shownotes. Und auch wie immer möchte ich alle, die zuhören, ganz herzlich einladen, uns Rückmeldungen, Anregungen und Fragen rund um Führhunde zu schicken. Das könnt ihr machen per E-Mail und zwar an die Adresse podcasts@dbsv.org, also Podcasts mit einem S am Ende. Und ich freue mich einfach immer sehr, da eure Nachrichten zu lesen. Ja, und es hat uns auch eine Frage erreicht, die wir hier und jetzt in unserer Rubrik Führhund FAQ direkt beantworten möchten.
Führhunde FAQ.
Dafür hat sich Johannes Sperling mal wieder Zeit genommen, der sich ja, wie ihr wisst, hervorragend mit rechtlichen Angelegenheiten rund um Assistenzhunde auskennt. Johannes, die heutige Frage lautet: Gibt es ein Mindestalter, um einen Führhund zu beantragen? Also muss man dafür volljährig sein oder können auch Kinder und Jugendliche Führhunde haben?
Ja, hallo Lisa und danke für die Frage. Es gibt tatsächlich keine ausdrückliche Vorgabe, wie alt ein Mensch mindestens sein muss, um einen Führhund halten zu können. Wer die Kosten für den Führhund übernimmt, also welcher Kostenträger zuständig ist, gibt es aber mehr oder weniger ausführliche Regelungen, was die HalterInnen eines Führhundes erfüllen müssen. Und da kommt unter Umständen das Alter doch ins Spiel. Fangen wir mal an mit den gesetzlichen Krankenkassen. Das ist der Kostenträger für die allermeisten Führhunde. Die haben, das hatten wir mehrfach hier auch schon erwähnt, ein Hilfsmittelverzeichnis, in dem steht der Führhund als anerkanntes Hilfsmittel auch drin. Und da gibt es dann eben auch Anforderungen, die die FührhundhalterInnen unter anderem erfüllen müssen, wenn sie einen Führhund halten wollen. Und da steht als Grundanforderung drin, dass der versicherte Mensch in der Lage sein muss, einen Führhund artgerecht zu halten. Da steht nichts von Alter drin. Die Erfahrung ist schon, dass die Krankenkassen Führhunde Personen bewilligen, die 18 Jahre und älter sind. Einfach wahrscheinlich, weil davon ausgegangen wird, dass eine volljährige Person grundsätzlich in der Lage sein sollte, einen Führhund zu halten. Ob das immer so ist, sei dahingestellt. Aber weil es eben diese Anforderungen gibt, den Hund artgerecht halten zu müssen, könnte man auch sagen, wenn jetzt eine Person, die jünger ist, dazu reif genug ist, den Hund artgerecht zu halten, also zu füttern, Pflege angedeihen zu lassen, Auslauf zu geben, mit dem zu spielen und so weiter, alles was dazugehört, dann könnte das unter Umständen auch möglich sein. Ich kenne einen einzigen Fall, in dem eine Person, die war damals 16 oder 17 Jahre alt, noch in der Schule, sogar einen Führhund genehmigt bekommen hat. Das ist dann auch gut gelaufen. Bei Kindern, wenn wir jetzt sprechen von Kindern 10, 11, 12, würde ich sagen, sieht die Sache schon anders aus in der Praxis, weil, wie man auch bei der normalen Hundehaltung sagt, bis zu einem Alter von, ich glaube so 15, 16, sollte man keinem Kind allein die Verantwortung oder keinem Jugendlichen die Verantwortung alleine für die Hundehaltung übertragen. Und deshalb sehe ich das im gegenwärtigen Stand eher nicht, dass die Krankenkassen einem, sagen wir, 13-jährigen Menschen einen Führhund genehmigen würden. Anders kann es aussehen, wenn nicht die gesetzliche Krankenkasse der Kostenträger ist. Nehmen wir an, ein jugendlicher Mensch, 14 Jahre alt, ist familienversichert über die private Krankenversicherung seiner Eltern. Dann ist die private Krankenversicherung, wenn der Führhund als Hilfsmittel im Vertrag drinsteht, als zahlungsfähiges Hilfsmittel, dann ist die Krankenversicherung der Kostenträger. Dann richten sich die Anforderungen an die Haltung nicht nach dem Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkasse, weil es eben keine gesetzliche Krankenkasse ist, sondern hier gibt es die Regelungen über Assistenzhunde im Behindertengleichstellungsgesetz und der zugehörigen Assistenzhundeverordnung. Die gelten in dem Fall. Also für alle Kostenträger, die keine eigenen Standards haben, die gesetzlichen Krankenkassen haben das Hilfsmittelverzeichnis, andere Kostenträger haben da nichts. Für diese anderen Kostenträger gelten diese Assistenzhunderegelungen im BGG und der A&V. Und nach BGG und A&V ist es möglich, dass ein Mensch einen Assistenzhund hält, der jünger ist. Allerdings gibt es eine Sonderregelung. Auch hier steht drin, der Assistenzhund muss artgerecht gehalten werden. Und wenn das nach der Art der Behinderung oder nach dem Alter des Hundehalters nicht möglich ist, soweit das nicht möglich ist, muss eine sogenannte Bezugsperson diese Aufgaben übernehmen. Das heißt, das können zum Beispiel Leute sein, die mit dem künftigen Führhundhalter jetzt in einem Haushalt leben, also zum Beispiel die Eltern. Und vorgeschrieben ist, dass wenn der Mensch mit Behinderung, der den Assistenzhund halten soll, jünger als 16 Jahre alt ist, dann muss immer eine Bezugsperson einbezogen werden. Und das ist ganz praktisch. Das heißt, die Bezugsperson kümmert sich dann je nachdem, was nötig ist, um den Hund. Also der Mensch mit Behinderung nutzt den Hund natürlich als Assistenzhund, also lässt sich hier in dem Fall zum Beispiel von dem Hund führen. Aber wenn er aufgrund des Alters noch nicht, sagen wir, reif genug ist, den Hund alleine zu pflegen, füttern, ihm Auslauf zu gewähren und so weiter, dann übernehmen diese speziellen Aufgaben, übernehmen dann die sogenannten Bezugspersonen. Und wichtig ist das auch, wenn es um die Ausbildung und Prüfung von dem Hund-Mensch-Team geht, dann wird die Bezugsperson auch in diese Ausbildung und Prüfung mit einbezogen. Das heißt, die Bezugsperson muss dann auch relevante Prüfungsaufgaben ablegen. Also zum Beispiel, die wird sich jetzt nicht von dem Führhund führen lassen müssen, weil das der ist ja für den, jetzt sagen wir mal, den Jugendlichen da. Aber die Bezugsperson muss zum Beispiel fit sein in allem, was Theorie und Praxis des Umgangs mit dem Hund angeht. Also was füttert man, wie pflegt man den Hund und so weiter und so weiter. Das wird bei so einer Prüfung nach den Assistenzhunderegelungen auch abgeprüft und da muss dann die Bezugsperson die Prüfung legen. Also zusammengefasst, es gibt kein Mindestalter für die Haltung eines Führhundes. Wichtig ist, dass die Person, die den Führhund hält, in der Lage sein muss, den Hund artgerecht zu halten. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es für die Hunde, die von bestimmten Kostenträgern bezahlt werden, die Möglichkeit, dass dem Menschen eine Bezugsperson zugeordnet ist, die dann die Aufgaben der Hundehaltung, bestimmte Aufgaben der Hundehaltung übernimmt. Die wird dann in die Ausbildung und Prüfung des Mensch-Hund-Teams einbezogen und dann ist ohne weiteres auch eine Hundehaltung für, würde ich sagen, Jugendliche möglich. Bei der gesetzlichen Krankenkasse, die die eigene Regelung haben, nämlich das Hilfsmittelverzeichnis, ist mir das bisher kaum bekannt.
Super, danke für die ausführliche Antwort, Johannes. Und was mich an der Stelle ja auch interessieren würde, falls es Menschen gibt, die uns gerade zuhören, die vielleicht jemand kennen, der noch nicht volljährig ist, aber einen Führhund hat, schreibt uns das doch auch gerne mal, weil vielleicht kann man da ja auch mal in den Austausch kommen. Finde ich sehr, sehr spannend. Es ist kaum zu glauben, aber wir sind schon wieder relativ am Ende unserer Folge angelangt. Der beste Zeitpunkt, um ein paar Helden-Highlights zu hören. Das ist unsere Rubrik, wo also bisher immer ein Gast oder eine Gästin eine kurze Lieblingsführhunde-Geschichte erzählen durfte. Und ich finde, ihr dürft auf jeden Fall jeder eine erzählen. Diana, vielleicht startest du mal mit deiner Geschichte.
Helden-Highlights.
Ja, da habe ich eine ganz schöne Geschichte euch zu erzählen. Die ist noch ganz tief in meinem Herzen. Das war letztes Jahr im Winter mit meiner Lumas. Sie war da gerade mal schon 11 Jahre, eine ältere Dame. Und dann habe ich die Chance gehabt, in die Berge mitgenommen zu werden zum Skifahren. Und dann bin ich mit der Lumas im Fürgeschirm mit der Gondel hochgefahren. Die Leute an der Gondel haben auch die Gondel schon ein bisschen langsamer gemacht für die Lumas und mich. Und die Lumas ist so schön in die Gondel eingestiegen. Das war so ein schönes Gefühl. Und dann sind wir mit der Gondel auf den Berg hoch. Und dann durfte die Lumas in ihren alten Jahren im Schnee springen. Und ich habe mich so erfreut, wie die an dem Schnee Freude hatte. Die war wie so ein kleiner Welpe wieder. Die ist gehüpft, die hat sich reingeschmissen, die Schnauze rein. Das war für mich so ein Glücksgefühl, den Hund so glücklich zu sehen, wieder so jungfühlig zu sehen. Ja, und dann sind wir noch ein Stück weiter auf den Berg hoch. Und dann sind wir Sessellift gefahren und dann durfte sie mit mir in den Sessellift rein. Da ist sie reingehüpft und hat sich schön neben mich gelegt, den Kopf auf meinen Fuß, also auf meine Schenkel. Und dann sind wir zusammen zu zweit über die Berglandschaft, über die verschneite Berglandschaft geschwebt. Und es war so schön, nach unten zu schauen, das zu hören, wie die Skifahrer da fahren. Die Lumas hat auch runtergeguckt, hat geschnuppert mit ihrer Schnauze. Und es war so schön, mit meinem Hund da in den Lüften zu schweben. Also das vergesse ich nie wieder. Das war einfach nur ein schönes Erlebnis.
Also ja, dann erzähle ich auch eine kurze Hundegeschichte. Also es ist wirklich sehr nett. Das ist jetzt erst vor einigen Wochen passiert, also mitten im Herbst, wir waren im Wald, mein Mann, ich und Morris. Der Boden lag voller Blätter. Wir liefen unsere Waldrunde und ich habe dann gemerkt, meine Hundeleine ist plötzlich weg. Also die war weg, habe ich verloren. Meine schöne neue Fettlederleine war die weg. Dann haben wir gedacht, okay, gut, dann drehen wir um. Dann wollte ich den Morri natürlich bei mir haben, weil wir halt den Boden absuchen wollten und dachten, das ist total schwer bei den vielen Blättern, die findet man wahrscheinlich nicht mehr. Dann habe ich ihn ins Geschirr genommen, weil ich mich halt auf den Boden konzentrieren wollte, um die Leine zu finden. Und plötzlich zieht er mich zur einen Seite und dann baumelt die Leine an meinem Kopf, hat ein netter Fußgänger die Leine gefunden und da über den Busch gehängt. Und Morris hat es wohl gesehen oder erschnüffelt und ja, hat seine Hundeleine wieder gefunden. Das fand ich total nett, also hat mich riesig gefreut, auch diese schöne neue Leine wieder zu haben.
Was für schöne Geschichten, wirklich. Also ich finde, perfekter kann ein Abschluss ja gar nicht sein. Weil schön, dass ihr dabei wart und auch danke für alle, die uns zugehört haben. Und ich freue mich, wenn ihr auch mal wieder in den Podcast kommt, weil ihr einfach so viele schöne, tolle Dinge zu erzählen habt. Also ganz, ganz vielen lieben Dank.
Danke, dass wir eingeladen wurden. Hat auch ganz arg Spaß gemacht.
Vielen Dank und tschüss an alle.
Tschüssi.
Tschüss.
Fell und Fürbügel ist eine DBSV-Podcast-Produktion. Zu Gast waren Karin Auerbacher, Diana Krause und Johannes Sperling. Moderation Lisa Mümmler. Redaktion und Schnitt Lisa Mümmler, Leonie Koll, Christian Balbach und Daniela Bringer. Sounddesign Robby Sandberg. Die nächste Folge erscheint in 3 Monaten am 15. April. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Zum Beispiel in unseren neuen Gesprächspodcast Verbandsperspektiven. In der ersten Folge sprechen wir über die internationale Arbeit des DBSV. Alle Folgen findet ihr unter sichtweisen-online.org/dbsv-podcasts. Oder folgt uns auf Social Media.
Dieser Podcast wird produziert vom DBSV.